Schönen guten Tag, Herr Welter.
Guten Tag.
Was genau kann ich mir denn unter vorausschauender oder eben vorausberechnender Polizeiarbeit vorstellen?
Das ist im Prinzip die Einschätzung, wie sich Kriminalitätsgeschehen in der Zukunft entwickeln kann oder wird. Die spannende Frage in diesem Zusammenhang ist, von welchem Begriff in der Zukunft gehen wir aus? Ist es die nahe, was vielleicht in den nächsten Minuten passiert? Ist es die fernere Zukunft? Das ist sehr interessant und wichtig zu unterscheiden, weil viele Artikel, die aus dem internationalen Raum in Deutschland diskutiert werden, sehr schnell und sehr unbedarft in die Ecke geschoben werden. Wahrsagerei, Glaskugelleserei, das hat mit seriöser Wissenschaft und Vorausberechnung nichts zu tun. Also wenn ich jetzt sage, es wird in 3 Monaten eine Straftatenentwicklung geben, die sich so oder so verändert, dann müsste ich das schon aufgrund ganz intensiver statistischer Berechnungen, Zeitreihenanalysen etc., einem bestimmten Algorithmus, der da hinterlegt ist, belegen.
Dann erklären Sie es doch mal im Detail, nach welchen Parametern, sage ich mal, wird denn dann berechnet, wo eine Straftat möglicherweise geschehen kann?
Also es ist weniger die Einzeltat, die vorausgesehen oder vorausgesagt wird. Ich wähle auch jetzt bewusst diesen Begriff vorausgesagt, weil das einfach aus meiner Sicht nicht seriös ist. Wenn ich allerdings irgendwo eine Serie von Einbruchstaten habe und ich mir überlege, welche Daten über Einbruchsdiebstähle habe ich aus den vergangenen Jahren, was sagen die mir in puncto Raum- und Zeitverhalten und welche theoretischen Erklärungsansätze beispielsweise zur Tatwiederholung in engem räumlichen Zusammenhang. In der englischsprachigen Kriminologie spricht man da von der Repeat Victimization Theorie. Was sagt mir das und was kann ich daraus für Schlüsse ziehen, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, und nur darüber sprechen wir, sagen zu können, wir hatten jetzt Taten und wir laufen möglicherweise ein höheres Risiko, dass gleiche Taten sich in einem Zeitraum von 2 bis 14 Tagen möglicherweise wiederholen.
Aus welchen Quellen kommen denn diese Daten? Sind das nur Polizeistatistiken oder bedienen die Polizeieinheiten in dem Fall sich auch andere Quellen?
In Deutschland ist es grundsätzlich so, dass wir primär polizeiliche Erkenntnisse, also der Polizei vorliegende Daten aus der Vergangenheit und aus der unmittelbaren Gegenwart einbeziehen. Im englischen Sprachraum ist es sehr oft so, dass schlicht und ergreifend halt alle komplett öffentlich zugängigen Daten genutzt werden, ob das soziodemografische Daten sind, ob das Daten sind über die Gentrifizierung eines bestimmten Stadtteils, wie ist die Arbeitslosenquote, wie ist das Einkommen, mit welchem Bevölkerungstypus, mit welchem Milieu habe ich zu tun und wie ist die Kriminalitätsbelastung in diesen einzelnen Dingen. Also da ist der Ansatz für eine profunde Analyse breiter.
Sie haben gerade das Beispiel eben Stadtteile angesprochen, wo also zum Beispiel eine Kriminalitätsrate höher ist oder soziokulturelle Faktoren dafür sprechen. Solche ähnlichen Einsatzstrukturen hat man ja in Deutschland schon gesehen. Hamburg war sicherlich ein großes Beispiel. Wie verändert das aber eine Gesellschaft und auch die Beziehung zwischen Polizei und Gesellschaft, wenn eben vorab schon kriminalisiert wird, ein bestimmter Bereich einer Stadt?
Also ich denke, dass man mit solchen Aussagen sehr vorsichtig umgehen muss. Also eine Stadt, eine Region zu kriminalisieren, das ist möglicherweise eher Stil eines Boulevardjournalismus oder bestimmter einfach strukturierter Medien. Man kann sicherlich an harten Fakten, an Tatbelastungszahlen klar machen, dass es schlicht und ergreifend Regionen gibt, die aber auch mit den dortigen Anwohnern überhaupt nichts zu tun haben müssen, die einfach Kriminalität anziehen, weil räumliche Gegebenheiten das begünstigen, weil Täter, die einmal dort zugeschlagen haben, möglicherweise sagen, okay, daraus verspreche ich mir einen Erfolg, dann gehe ich halt wieder hin, weil die Gegenden üblicherweise tagsüber unbewohnt sind, die Leute sind in den Büros, die Leute sind arbeiten. Wenn ich einmal Erfolg hatte, gehe ich da wieder hin. Auch kann das durchaus in schlechter dastehenden Sozialmilieus so sein, wenn es jetzt weniger um Eigentumskriminalität, sondern um Gewaltkriminalität geht, dass nicht die Leute, die dort wohnen, Täter und oder Opfer gleichermaßen sind, sondern dass halt doch dort Leute von außen kommen und aus bestimmten Anreizen heraus dort Taten begehen. Also das heißt in der Konsequenz nicht, dass ich Stadtteile, Regionen in irgendeiner Form vorab kriminalisieren kann oder darf.
Die Frage zielt auch so ein bisschen mehr eben darauf ab, wie das Verhältnis von Polizei und Bürgern dann ist. Denn es ist ja doch, und das kenne ich als subjektives Gefühl, zum Beispiel in Regionen, auch in den USA, die besonders überwacht sind, dass man als Anwohner oder als Besucher ein eher mulmiges Gefühl hat, wenn an jeder Ecke hochbewaffnete Polizisten zum Beispiel stehen.
Auch das würde ich so pauschal nicht unterschreiben. Ich kenne am Beispiel Berlin beispielsweise eine sehr hoch akzeptierte, in der Bevölkerung hoch akzeptierte Präventionskampagne zum Schutz vor Einbruchsdiebstählen, die fußt auf bestimmten kriminologischen Erkenntnissen und Tatwiederholungsmustern, die man kennt. Es gab Regionen, in denen eingebrochen wurde und die Polizei ist hingegangen und hat in diesen Regionen in allen Haushalten entweder geklingelt, hat sich bemerkbar gemacht und vorgestellt oder hat Flyer hinterlassen und sagt, in ihrer Region, in ihrem unmittelbaren Umfeld ist eingebrochen worden und es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch in den nächsten Tagen erneut in dieser Region eingebrochen wird. Also bitte tut auch eures als Bevölkerung, schützt euch entsprechend und versucht Folgetaten zu verhindern. Also das muss man nicht assoziieren mit dem Bild eines bewaffneten, hochbewaffneten Polizisten an jeder Straßenecke, sondern die Bandbreite von präventiven und oder repressiven Maßnahmen der Polizei, denke ich, ist da schon etwas breiter.
Wie weit ist denn die Bandbreite, weil Sie das gerade ansprechen, bei den präventiven Maßnahmen, beziehungsweise wie weit kann Prävention gehen? Ich habe anfangs so ein bisschen salopp das Beispiel dieses Science-Fiction-Films eingeführt, wo die Leute dann vorher verhaftet werden, bevor sie eine Straftat begehen. Wäre sowas überhaupt denkbar in unserem Rechtssystem?
Nein, ich denke, das ist, was Sie als Einstiegsbeispiel genommen haben, genau das, was es auch war, nämlich Fiktion und Film und Unterhaltung. In die Richtung wird kein seriöser Wissenschaftler, aber auch mit Sicherheit kein seriöser polizeilicher Entscheidungsträger denken. Es ist spannender Unterhaltungsstoff im Kino gewesen, aber nicht mehr.
Wobei, da gehen wir jetzt ein bisschen von der Polizei weg, aber so ganz Science-Fiction ist es nicht, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was das amerikanische Militär mit seinem Drohnenkrieg macht. Ist natürlich keine Polizeifrage, aber ist das nicht weitergedacht, dieser Präventionsgedanke, also einen potenziellen Terroristen vorab schon, ich sage mal, auszuschalten? Muss man da nicht immer aufpassen, wo man die Grenze zieht, eben auch als Polizei?
Sicherlich muss man überlegen, wie weit kann, wie weit darf ich gehen. Aber ich weiß von konkreten Studien im englischsprachigen Raum, dass man eine bestimmte Stichprobe von jungen Menschen, wo man halt aus den Erkenntnissen der Kriminologie heraus weiß, da wird es einen bestimmten Prozentsatz geben, der in dieser Phase der Jugend dazu neigen wird, kriminelle Handlungen zu begehen. Man untersucht anhand von Freiwilligen, wie ist beispielsweise euer Tagesablauf, wann seid ihr wo, wann nutzt ihr euer Smartphone, mit wem trefft ihr euch, was macht ihr während der Schulzeit, wenn ihr nicht in der Schule seid oder wo seid ihr sonst. Dass man halt einfach versucht, aus den aktuellen Tagesgewohnheiten abzuleiten, wo sind dann besondere Risiken, in welchen Ecken der Stadt trifft man sich und wo passieren dann in diesem Kontext auch irgendwann registrierte Straftaten und was kann man daran tun an künftiger, frühzeitiger Intervention. Das ist ein sehr positives Beispiel in meinen Augen, wo man mit Freiwilligen eine solche Studie durchführt und dann letztlich zu Ergebnissen kommt, dass man nicht abwarten muss, dass irgendwann Leute kriminell werden oder dass Straftaten passieren, sondern dass man mit sozialen, mit baulichen, mit anderen Interventionsmöglichkeiten, auch mit vielen Partnern außerhalb der Polizei Dinge angeht, die halt letztlich ein Kriminellwerden Einzelner verhindert.
Dann letzte Frage, ein vielleicht noch interessanter Punkt, weil Sie auch gerade andere Partner angesprochen haben. Sind das eigentlich Erkenntnisse, die nur die Polizei nutzt oder ist es auch möglich, dass andere Institutionen das nutzen und dass, sagen wir mal, in einem hypothetischen Fall zum Beispiel ein Arbeitgeber jemanden ausschließen kann, weil er sagt, der ist potenziell eher in der Peer Group der möglicherweise Kriminellen?
Also ich weiß nicht, in welchem Maße Arbeitgeber in der freien Wirtschaft ein wie auch immer geartetes Screening von potenziellen Bewerbern durchführen. Da möchte ich auch gar nicht drüber spekulieren. Denkbar ist das, weil wir mit einer jungen Generation heute zu tun haben, die sehr freimütig bestimmte persönliche Dinge, ob das Fotoaufnahmen sind, ob das persönliche Emotionen sind, ob das Hinweise sind, mit dem Rest der Welt über soziale Netzwerke teilt, sich damit öffentlich macht und es halt auch Leuten möglich ist, das in letzter Konsequenz auszuwerten. Aber da sehe ich jetzt keinen Ansatz in unserem Kontext jetzt in dem Thema Predictive Policing.
Mit Predictive Policing versucht die Polizei vorauszusagen, wo und wann möglicherweise Straftaten begangen werden. Und über die Möglichkeiten des Predictive Policing und die Gefahren haben wir mit dem Leiter des Fachgebiets Grundlagen der Kriminalstrategie an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster gesprochen, Klaus Welter. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Welter.
Ja, ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören.